Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch für diesen Sonntag, der kündigt das im Grunde schon an. Das Thema des heutigen Sonntages ist ganz gut christlich, ganz gut theologisch und vor allen Dingen höchst individuell. Es macht sehr darauf aufmerksam, wie sehr das Geschehen um Jesus Christus, das, was unseren Glauben ausmacht, wirklich den einzelnen Menschen betrifft und dann aber eben auch von dem einzelnen Menschen sozusagen verarbeitet werden muss. Und das ist zugleich sehr positiv, dass wir direkt angesprochen werden, wir direkt den Zugang zur erlösenden Botschaft Gottes haben, ist aber zugleich auch das Problem. Denn wir verlassen uns doch so gerne auf geschaffene Strukturen, die schon alles irgendwie erledigen. Auf Hauptamtliche, die dafür bezahlt werden, dass sie alles korrekt machen. Warum müssen wir uns dann auch noch kümmern? Ist doch nicht so schön. Ist doch alles anstrengend. Ja, aber das, was wir davon haben können, ist eben unendlich viel, wenn es uns denn tatsächlich nahe geht. Und das macht an diesem Punkt auch nochmal sehr deutlich, dass alles, was mit Glauben zu tun hat, eben nicht einfach eine Angelegenheit des Kopfes ist. Das hat nicht nur mit Verstand zu tun, sondern das hat sehr viel mehr damit zu tun, wie wir das für uns, und ich finde da keinen schöneren Ausdruck für, um das zu beschreiben, in unserem Herzen verarbeiten. Der Predigtext ist aus dem Römerbrief des Paulus. Ich sage das bei der Gelegenheit ja immer gerne dazu. Das ist für Sie sozusagen der wichtigste Zugang zu aller Botschaft des Paulus überhaupt. Es ist der einzige Brief, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, die er nicht kannte, die er nicht gegründet hat, sondern bei der er sich vorstellen will, weil er dorthin reisen wird. Und deshalb baut er sein theologisches Denken sehr systematisch auf, wie so eine erste christliche Dogmatik, in der alles, was er für den Glauben wichtig hält, grundsätzlich darstellt. Und das zwar kontinuierlich geschlossen in einem sich aufeinander aufbauenden Gedanken. Das macht ihn dafür, die Theologie des Paulus zu verstehen, so eminent wichtig. Was dadurch manchmal wegfällt, ist diese emotionale Betroffenheit. Das ist in den anderen Briefen, die Paulus schreibt, ganz anders. Also vor allen Dingen bei meinem Lieblingsbrief, dem Galaterbrief. Das ist so einer, da erlebt man Paulus als den, der auch aus der Haut fahren kann, als den, der um grundsätzliche Dinge des Lebens kämpft, wo man merkt, es geht ihm um was. Hier ist er immer ganz überlegt, ganz ruhig, ganz Kontenance, schön ruhig bleiben, keinen verärgern. Hauptsache klar und deutlich aussprechen, was man meint. Ich lese aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen, und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen, denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht gerade noch bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir jetzt versöhnt sind, ist es umso gewisser, wir werden dadurch gerettet werden, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Gute Theologie, ne, Cornelius? Das ist ganz sauber, ganz klar paulinische Theologie. Und ich kann da immer nur darauf aufmerksam machen, das ist für mich schon beeindruckend. Paulus schreibt diesen Römerbrief, ja, man weiß es nicht so ganz genau, ne? Der hat ja leider vergessen, seine Briefe mit Datum zu versehen. Also das müssen Sie immer tun, wenn Sie Briefe schreiben. Schreiben Sie ein Datum drüber, sonst hängen da in 2000 Jahren die armen Historiker und wissen nicht, wann sie den geschrieben haben. Also das hat Paulus leider verpasst. Also man nimmt an, so 58, 59 nach Jesu Geburt. Das heißt, das sind keine 30 Jahre nach Jesu Tod. Und da gibt es schon eine entwickelte christliche Gemeinschaft von Vorderasien, Jerusalem, bis nach Rom, bis nach Europa rein. Rasend schnell. In Zeiten ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne Internet, ohne Post, ohne, ne, alles zu Fuß. Das ist unglaublich. Und vor allen Dingen haben sie da keine 30 Jahre nach Jesu Tod einen Theologen, der eine christliche Dogmatik entwickelt hat, die bis heute gilt. Und wo bis heute faktisch nichts wirklich Besseres geschrieben worden ist. Da ist viel erläutert worden, da ist viel ausgedehnt worden, da kann man unheimlich viel zu sagen. Es gibt Theologen, die können da, ich verweise ja immer gerne auf Karl Barth, ne? Ich habe den in 36 Berufsjahren nicht komplett gelesen. Wer es sich von Ihnen antun will, wenn Sie Schlafstörungen haben, dann nehmen Sie sich so eine kirchliche Dogmatik von Karl Barth, lesen Sie ein paar Seiten, ich garantiere Ihnen, Sie schlafen ein. Es ist unglaublich, es sind 13 solche Bände und Karl Barth ist ja derjenige, der uns gesagt hat, dass wir über Gott nur das erfahren, was er uns auch von sich wissen lassen will. Und die Theologen machen den Witz und Gott hat ihn deshalb so lange leben lassen, damit er selber erfährt, was er bisher von sich noch nicht wusste. Karl Barth weiß alles. Paulus hat dort etwas formuliert, was einmalig ist in einer Zeit, da konnte er noch nicht auf andere christliche Bücher zurückgreifen. Die Bibel gab es noch nicht. Es gab noch keine anderen Theologen, die grundsätzliche Dogmatiken geschrieben hatten. Er hat das wirklich aus seinem Glauben heraus, aus seiner Kenntnis des Alten Testamentes formuliert. Und das ist schon toll. Denn er hat den Schritt geschaffen, da sind wir Protestanten so stolz drauf, dass das dann die Grundlegung unserer protestantischen Theologie im 16. Jahrhundert war. Das war dann 1600 Jahre später, dass das sozusagen wieder und neu entdeckt wurde. Geschrieben hatte es Paulus längst. Dass nämlich wir Menschen durch Gott erlöst sind, schon in dem Moment, in dem wir auf die Welt kommen, ohne dass wir dafür eine Vorleistung erbringen müssen. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Er schenkt uns das, ohne dass wir das erarbeiten müssen. Und das trifft in der damaligen Zeit auf Menschen der Antike, die, und das galt Jahrhunderte später im Mittelalter eben noch genauso, in ganz anderen Ängsten lebten, die fest davon überzeugt waren, dass wenn sie in ihrem Leben Fehler machen, dass wenn sie falsch leben, dass wenn sie sich gegen ihre Eltern böse verhalten, dass wenn sie sich gegen Ausbilder böse verhalten, dass wenn sie sich nicht anständig an all das halten, was an Vorschriften ihnen gegeben wird, dass sie dann nach ihrem Tod dafür bitterlich werden bezahlen müssen. Und ich weiß noch nicht, also ihr Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass euch, das ist jetzt so 2000 Jahre lang so gepredigt worden, dass das so ist, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten wurde. Wir können uns diese Panik, diese Angst, die die Menschen damals wirklich körperlich empfunden haben, überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber wenn ihr so ein bisschen Eindruck davon gewinnen wollt, man kann noch Reste davon sehen. Ja? Also für mich war das immer sehr eindrücklich, gibt es woanders auch. Das sind diese Pilgerwege, diese bereiteten Pilgerwege, wo feste Kreuzesstationen eingerichtet sind, die man dann abgehen kann. Und dann kann man vor jeder Kreuzesstation, so mehrere Vaterunser oder ein Ave Maria oder was auch immer, beten. Und dann steht unten drunter in das Kreuz eingemeißelt, wenn man das da tut, wie viele Tage einem das im Fegefeuer erspart. Also das können Sie zum Beispiel auf dem Michaelsberg in der Eifel, da können Sie das sehen. Da gibt es so einen Rundweg, den Michaelsberg hoch, und da kommen all diese Stationen. Und wenn Sie oben angekommen sind und haben das brav gemacht, können Sie für sich zusammenrechnen, wie viele Tage im Fegefeuer Ihnen jetzt erspart bleiben. Die klingen dann groß, die Zahlen. Da steht dann 10.596 Tage oder so. Ne? Ich sage nur, im Angesicht der Ewigkeit Gottes ist das nicht so sehr viel. Und damit hat man den Menschen Angst gemacht. Und zwar richtig Angst. Und das funktioniert bis heute. Da brauchen Sie nur auf das zu gucken, wenn Zeugen Jehovas bei Ihnen vor der Tür stehen, was die Ihnen als erstes erzählen. Wenn das Gericht Gottes kommt, fließt das Blut über die Straßen und alle Sünder werden hingerichtet und das wird sich nur so ergießen. Und da wird ihnen so viel Angst gemacht, dass sie richtig zittern, wenn sie denn dafür empfänglich sind. Und dann, und das hat immer schon so funktioniert bei Menschen, und dann wird ihnen gesagt, aber ich sag dir, wie du da rauskommst. Nämlich, tu das, was unsere Kirche dir sagt. Das haben die christlichen Kirchen alle so gemacht. Brauchen Sie auf das Mittelalter nur zu gucken. Gucken Sie, ich weiß nicht, wer von Ihnen allen schon den Luther-Film gesehen hat? Ja? Haben Sie alle den? Wer hat den gesehen schon? Alle mal gesehen? Wir haben den im Unterricht noch nicht geguckt. Na, habt ihr den in der Schule irgendwo mal gesehen? Ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich rede. Okay. Es gibt da eine Stelle, wo Luther in Rom ist, da ist er von seinem Abt hingeschickt worden und dann klettert er auch auf Knien wie alle anderen diese Treppe da hoch zur Lateranbasilika, wo dann versprochen wird, auf jeder Stufe ein Ave Maria gesprochen und da kann man unten dann schon den Schein dafür kaufen, wer dann aus dem Fegefeuer rausspringt, wenn man oben angekommen ist und genügend nur, ne? Und Luther sagt dann, als er zurück ist, seinen Studenten, ganz gehässig, er hat da auch einen Silbertaler bezahlt und hat, ich weiß nicht mehr die Namen, genauer Onkel sowieso aus dem Fegefeuer befreut. Und dann macht er eine Pause und dann sagt er, und wenn ich noch zwei Silbertaler draufgelegt hätte, wären Tante sowieso und Onkel sowieso auch noch aus dem Fegefeuer gesprungen. Hatte ich aber nicht. Das ist eine Logik, die erreicht uns so, hoffentlich, sage ich, hoffentlich nicht mehr. Aber das war die Grundangst, die Menschen damals hatten, auch zu Paulus Zeiten. Und denen zu sagen, ihr alle, und zwar völlig gleichgültig, wer ihr seid und woher ihr kommt, ob ihr zu den Reichen oder ob ihr zu den Armen gehört, ob ihr zu den Dummen oder zu den Klugen gehört, ob ihr zu den Mächtigen gehört oder den Machtlosen, ihr alle seid schon von Gott für die Herrlichkeit vorgesehen. Und das bedeutet, wenn denn das Leben auf dieser Erde, und ich sage noch einmal, im Angesicht der Ewigkeit Gottes sind da 80 oder 90 oder 100 Jahre nicht so sehr viel, wenn dieses Leben vorbei ist, schenkt euch Gott den ewigen Frieden in seiner Herrlichkeit, in seinem Reich. Und er macht die Menschen damit frei von all der Angst, mit ihrem Leben hier auf Erden all das verspielen zu können, kaputt machen zu können. Er schenkt es ihnen. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. schreibt Paulus. Und da muss ich diesen theologisch wichtigen Gedanken nochmal hinterher schieben. Deswegen ist es so eminent wichtig, dass eben Gott in Jesus Mensch geworden ist, um das deutlich zu machen, dass sein göttliches Handeln, sein göttliches Denken tatsächlich bei den Menschen angekommen ist. Es gibt diese Trennung zwischen ihm und der Menschheit nicht mehr. Sie ist in Jesus überwunden, allein schon durch seine Geburt. Der schlaue Neuzeitmensch sagt da gerne, der schlaue Neuzeitmensch ist nur mit sich selber kein bisschen weiter als die Menschen damals. Wir sind technisch weiter. Wir sind medizinisch weiter. Wir können unendlich mehr Dinge produzieren. Wir können Dinge bauen, die uns bis auf den Mars bringen. Wir können auch Lebensmittel herstellen in einer Menge, wie das damals Menschen sich überhaupt nicht vorstellen konnten. Ja, es gibt Menschen, die glauben sogar ernsthaft, sie könnten die Natur dirigieren. Das rächt sich jetzt in dem, was wir den Klimawandel nennen. Aber wie wir mit unserer Seele umzugehen haben, wie wir mit unseren Ängsten umzugehen haben, da sind die Menschen nicht weiter gekommen. Und das ist eben ein höchst individuelles Geschehen. Das muss jeder Mensch für sich selber bewältigen. Wie gehe ich mit meiner Angst vorm Tod um? Wie gehe ich mit den Beschimpfungen durch andere Menschen um? Wie komme ich davon weg, dass das, was die anderen über mich behaupten, mich verletzt? Wie schaffe ich es, wenn mir überall gesagt wird, du bist zu doof, du kannst das nicht, lass es doch bleiben, verschwinde doch einfach, mich nicht fertig macht? Diese persönlichen Auseinandersetzungen, die wir Menschen führen müssen, die muss jeder Mensch für sich bewältigen. Und Paulus sagt einem jeden von uns, du musst das überhaupt nicht glauben. Du kannst es denen nicht verbieten, dass die es sagen. Du kannst auch nicht verbieten, dass es immer wieder Menschen gibt, die glauben, sie könnten über andere sagen, die sind doof, die brauchen wir nicht, die können weg. Aber Gott sagt dir, dein Leben ist mir so viel wert, dass ich jetzt schon dafür gesorgt habe, dass du im Jenseits die Herrlichkeit bekommst. Und das glauben zu können, heißt dann eben jetzt schon die innere Kraft finden. Ist jetzt pädagogisch nicht wertvoll, was ich sage, ne? Aber wenn so Leute kommen, und es gibt sie leider wieder immer mehr, die einem ständig vorhalten wollen, wie doof man ist. Weil heute ist ein Mensch nur wertvoll, wenn er wirtschaftlich nützlich ist. Ansonsten ist ein Mensch heute nicht wertvoll. Und da leiden viele drunter. Immer wieder kann man das lesen, dass es selten Zeiten gegeben hatte, in denen Menschen so viel mit Depressionen zu tun hatten, so viel mit dem, was wir Burnout nennen. Was daran liegt, dass ihnen immer wieder gesagt wird, was du leistest, reicht nicht. Du musst mehr können, du musst mehr leisten, du musst mehr erbringen, ansonsten brauchen wir dich nicht. Und da braucht man diese innere Kraft zu sagen, du kannst mich mal. Ja? Machen Sie es nur innerlich, machen Sie es nicht wirklich. Aber manchmal muss man dann innerlich, machen Sie es in der Hosentasche. Da kann man dann mal den Stinkefinger zeigen. Nein, Gott hat mir zugesagt, für ihn bin ich so wertvoll, dass er mir jetzt schon seine Herrlichkeit schenkt. Und deswegen glaube ich dir, deine Verurteilung über mich nicht. Ja, im Gegenteil, ich sage dir, du hast nicht einmal das Recht, so über mich zu reden. Denn dafür ist Jesus gestorben. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.